Marcel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorowski.
Ja, vielen Dank. Herr Hostel, Sie trafen sich kürzlich in Doha mit dem Hamas-Funktionär Khaled Mashal. Erzählen Sie uns bitte zunächst, wie dieses Treffen zustande kam und was Ihr Motiv dazu war.
Ja, danke. Das ist eine Geschichte, die jetzt eben seit einigen Monaten andauert und wieder aufnimmt ein Gespräch, das ich 2015 geführt habe in Marrakesch mit dem außenpolitischen Sprecher der Hamas, Osama bin Hamdan, anlässlich einer dortigen Waldai-Konferenz, wo wir beide waren, mit 70 anderen interessanten Leuten. Und im Prinzip, wie soll man sagen, ich einer der Hauptredner war bei dieser Veranstaltung. Und damals habe ich dem palästinensischen Gast gesagt, dass es wichtig wäre, dass die Hamas der israelischen Propaganda diese Anklage wegnimmt, wenn wir armen Juden uns in Israel in Ruhe ins Bett legen wollen, dann kommt nachts die Hamas und tötet uns alle. Und das ist eine Sache, die ja im Prinzip umgekehrt ist. Ja, die Palästinenser müssen um ihr Leben fürchten, um ihre Staatlichkeit besorgt sein. Sie sind besetzt, sie sind inhaftiert. Es gibt 6.500 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Es gibt sogar 2 Kinder dort unter 14. Ich habe jetzt gerade die ganzen Zahlen bekommen, die da gefangen gehalten werden, 1 sogar im Militärgefängnis. Also es ist unglaublich, was eigentlich alles passiert, die ständige Folter. Es gibt weit über 1.000 Menschen, also Palästinenser, in israelischen Gefängnissen, die an Herzkrankheiten und Bluthochdruck leiden. Das sind typische Folterfolgen. Und diese Art Dinge, das ist tatsächlich sehr, sehr ernst und schwierig. So sieht die Lage aus. Gaza ist heute eine Art, wie soll man sagen, Konzentrationslager mit scharfem Schuss und ständigem Bombardement. So sieht das aus, seit dort in allgemein weltweit anerkannter freier Wahl die Hamas in die Regierung gewählt worden ist, 2006. Ich erinnere das gut, weil ich damals noch im Beirat der Deutsch-Arabischen Gesellschaft war und bekam einen Anruf vom damaligen Präsidenten der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, dem Herrn Bock, der mich fragte: Herr Hörstel, können Sie den Professor Atef Adwan, der ist also Flüchtlingsminister in der neuen Hamas-Regierung, können Sie den in Bundestagskontakte bringen? Und ich habe das sofort zugesagt, weil meine Kontakte ziemlich gut waren und ich auch ein guter Überredungskünstler bin, wenn es um humanitäre Anliegen geht. Und dann habe ich das auch gemacht. Und das war, ich glaube, die schlimmste Telefonschlacht, die ich in meinem Leben je geschlagen habe, weil ich in wenigen Stunden weit über 100 Telefonate geführt habe und feststellen musste, dass wann immer ich mit einem Bundestagsabgeordneten einen Termin gemacht hatte für den Professor Atef Adwan, der aus Schweden kam und entweder direkt nach Palästina hätte heimfliegen müssen oder eben über Deutschland einen Zwischenhalt einrichten, und es ging um wenige Stunden, immer wenn ein Termin festgemacht war, dann rief offenbar aus dem Bundestag heraus eine Stelle bei dem jeweiligen Abgeordneten an und hat ihn dazu überredet, den Termin wieder abzusagen. Ich habe einen Kampf gegen Geister geführt. Das war vollkommen verrückt. Und dann wurde mir eben klar, dass mein Telefon abgehört wird und dass man das ganz genau nachvollzieht, was ich da treibe. Und trotzdem ist es mir nachher gelungen, den Atef Adwan in 3 Bundestagskontakte verschiedener Parteien, unter die SPD, die in der Regierung saß, zu bringen. Und diese Art Dinge sind tatsächlich eine aktenkundig geworden. Und dann hat das Kanzleramt interveniert und hat den Atef Adwan zur unerwünschten Person erklären lassen. Und er musste dann das Land verlassen. Aber da hatte er seine Termine schon hinter sich. Und das wurde alles offensichtlich. Und dann haben die Zeitungen gemeldet. Und dann hieß es, die von der Hamas sind ja Terroristen. Und die greifen ja die Bevölkerung an. Und da habe ich gesagt, Moment mal, wer greift eigentlich die Bevölkerung an? Wer unterdrückt denn Palästina? Ich habe in den Nachrichten gehört, auch von dieser Zeitung, das machen die Israelis. Es ist ja nicht so, dass die Hamas in Israel die Menschen unterdrücken hilft. Das war alles sehr interessant. Und dann bin ich als ein Entschuldiger und Nahestehender der Hamas gebrandmarkt worden. Und dann musste die Deutsche Arabische Gesellschaft auf meine Dienste verzichten. Auch dies im engen Telefonieren mit den deutschen Regierungsstellen. Und da habe ich sehr gelernt, wie das bei uns funktioniert. Um es auf den Punkt zu bringen, es geht darum, dass die Hamas eine Sicherheitsgarantie und eine Garantie für die rechtliche Gleichstellung der Juden von sich gibt, was sie sowieso tun muss. Sie kann ja nicht ein Land regieren und kann für die Bürger keinen Rechtsrahmen schaffen. Und also ist das im besten Interesse der Hamas, wenn es je zu einem Palästinenserstaat kommen sollte und sie wollte sich an der Regierung beteiligen. Und allerdings eine Regierung ohne Beteiligung der Hamas kann ich mir deshalb kaum vorstellen, weil sie viel zu kräftig ist innerhalb des palästinensischen Gefüges. Und man tut gut daran, wenn man dann eine Koalition macht damit. Und unter diesen Umständen habe ich denen geraten, eine solche Garantie schriftlich abzugeben. Nicht nur, wie es damals passiert war, mündlich durch Osama bin Hamdan. Er hat gesagt, natürlich respektieren wir die Rechte von Juden und anderen Religionen, wenn wir regieren. Das ist doch ganz normal. Dann habe ich gesagt, gut, das sagen Sie, aber ich brauche tatsächlich eine Aussage der Hamas-Führung. Und dann hat er gesagt, okay, dann unterbrechen wir das Gespräch für 2 Stunden, treffen uns um 18 Uhr wieder und dann weiß ich, was die Führung sagt. Und wir haben uns wieder getroffen und er hat gesagt, die Führung, damals eben noch unter Khaled Mashal, ist ganz eindeutig für solche Rechte und habe ich mir bestätigen lassen. Und damit bin ich auch in unsere Interviews gegangen, lieber Herr Shochokni, und habe das gesagt, die Hamas wird die Rechte der Juden und anderer respektieren. Und nun brauchte ich nochmal einen Termin mit dem Khaled Mashal, weil er Politbüro-Mitglied ist. Und ich komme an den Ismail Haniya, mit dem ich dann ja 2009 im Gazastreifen auch persönlich zusammengekommen bin. Den kriege ich nicht so leicht, da müsste ich diese Reise machen. Ich fühle mich auch nicht mehr so ganz sicher im Moment, mich da unten zu bewegen, weil ich einer der stärksten Kritiker der israelischen Politik in Deutschland geworden bin. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil die anderen einfach langsam ihren Mund halten und haben Befürchtungen, sich zu äußern. Also Israel-Kritik in Deutschland ist richtig schwierig, denn die Botschaft schlägt zurück, die Medien schlagen zurück. Ganz schnell werden sie zum Antisemiten erklärt, was eine, Wortbedeutungsidiotie ist, denn die semitischen Völker bestehen ja zumeist aus den arabischen, also die Juden unter den Semiten sind ja, ich will mal sagen, 2% vielleicht, wenn es hochkommt. Also das ist ein Witz, diese Bezeichnung, aber sie wird in Deutschland so geführt und die Bundesregierung hat das offiziell festgelegt. Das ist, als wenn die Regierung erklären würde, der Himmel ist grün, ja. Das ist so absurd, das ist eigentlich fast schon mehr in einen Roman, ja, von Franz Kafka möglichst. Also das ist im Moment der Hintergrund, zu sagen, ich gehe zu Khaled Mashal und wir besprechen das miteinander und wir haben tatsächlich auch weitere Zusammenarbeit vereinbart für die Rechte der Palästinenser und vor allen Dingen aber gegen die Besatzung, gegen die Blockade. Gegen die Besatzung der Westbank und der Golanhöhen und Ostjerusalems und gegen die Blockade des Gazastreifens, die eben zu Menschenverlusten führt, weil die Krankenhäuser nicht mehr funktionieren, die haben keinen Diesel mehr, es wird immer schlimmer und jedes Wochenende werden an der Grenze die Palästinenser zusammengeschossen. Am gestrigen Freitag, ich habe heute Morgen gerade von meinem Freund Walid Amer aus dem Gazastreifen, auch ein Professor, der da der Sprecher des großen Rückkehrmarsches ist, die Zahlen bekommen. Gestern wurden am Zaun 17 Menschen durch Scharfschützen verletzt, wieder in hunderten Metern Entfernung vom Zaun, und 2 Menschen getötet diesmal. Das ist jetzt in den letzten Wochen nicht mehr vorgekommen, aber gestern. Und die Israelis veranstalten eine Art Scheibenschüssen. Vor einer Woche, also jetzt vor 8 Tagen, wurden am Zaun 6 Menschen am Kopf getroffen und liegen seitdem in den Krankenhäusern. Und ich weiß nicht, ob sie inzwischen gestorben sind. Einige schläfen in Lebensgefahr. Und das in Krankenhäusern, wo nichts mehr ist. Da sind keine medizinischen Nachschublieferungen mehr. Da gehen die ganzen Operationssäle nicht mehr richtig. Die Maschinen gehen langsam kaputt und bekommen keine Ersatzteile. Das ist nur noch verzweiflungsvoll. Und diese Art Zusammenarbeit muss sein. Sie hat humanitäre Gründe und sie hat rechtliche Gründe, weil es kann nicht sein, dass Deutschland und andere Länder mit der israelischen Regierung so gute Beziehungen haben und die unterhalten ein KZ. Das geht nicht.
Herr Holstein, welche Eindrücke hat der Mann Khaled Mashal bei Ihnen hinterlassen?
Ich kann nur sagen, den besten. Jetzt werde ich wahrscheinlich demnächst selber als Terrorist gejagt. Ja. Also es ist ja wirklich grotesk, was wir hier machen. Ich sage Ihnen gleich, antworte gleich auf Ihre Frage, aber der NATO-Generalsekretär Javier Solana kann zitiert werden mit den Worten, das hat er mal gesagt, also aus seiner Sicht machte es keinen Sinn, das war noch bevor die Entscheidungen alle falsch ausgefallen sind, die Hamas zur Terrororganisation zu erklären, denn sie begehe eindeutig zu wenig Terroranschläge. Das war ein couragierter Mann. Und der Khaled Mashal, das ist ein Mann, der ist sehr bescheiden im Auftreten und der steht sehr gerade da. Aber er guckt dem Gesprächspartner, mir jedenfalls, permanent in die Augen, direkt. Aus großen, ruhigen, braunen Augen guckt er einen an. Er ist ein gut aussehender Kerl mit sehr feinen Manieren und ein sehr warmherziger Mensch auch. Und da lernt man sich schon gut kennen. Wir haben über 2 Stunden zusammengesessen und haben da gesprochen. Und er hat mir immerzu in die Augen gesehen dabei. Das bin ich gar nicht gewöhnt, sowas. Ich gucke gerne die Leute an, gucke denen gerne in die Augen, weil dann erkenne ich sie. Ich habe inzwischen ja auch, das ist passiert einfach, wenn man älter wird, ein bisschen Menschenkenntnis gewonnen. Und dann weiß ich, was ist das für ein Kerl. Aber dieser Mann, der wollte mich ansehen die ganze Zeit. Und er hat sehr klar und sehr direkt gesprochen und ohne Verstellung. Und ich kann nur sagen, das ist ja auch mir im Kontakt mit mehreren dieser hochkarätigen Palästinenser so gegangen. Ich habe hier ja auch mit Ärzten und anderen Leuten gesprochen, also Palästinensern im Exil. Auf solche Leute kann man sich einfach verlassen. Die sind irrsinnig akkurat. Die Palästinenser sind ein hochkultiviertes Volk. Und die sind sehr fein im Umgang und wenn man mit denen etwas verabredet, dann ist das so. Ja, das ist außerordentlich angenehm und das ist natürlich mit der Hamas nicht anders. Was ich hier sage, gilt ja nicht nur für Hamas. Das ist etwas Wichtiges und wir haben das Erste, was Khaled Mashal sagte, ist, wir respektieren ja nicht nur die Rechte von Juden, sondern auch die von Christen und anderen Religionen und auch von Atheisten, sagte er dann. Und das hat mich ein bisschen vom Sockel gehauen, deshalb, weil eben in der Muslimbruderschaft und unter den, wie soll man sagen, Menschen in der islamischen Bewegung weltweit ist das Thema Atheismus ein schwieriges Thema. Und er hat das so ganz locker gesagt und dann habe ich ihm gesagt, wunderbar. Und wenn Sie das jetzt noch in das Hamas-Manifest auf der Website, die wir alle kennen, hineinschreiben und das wird offiziell schriftlich Teil der Hamas-Politik, dann ist das Problem vom Tisch und dann kann man eben weltweit, das ist das Ziel, daran arbeite ich, viele Juden und andere Menschen zusammenbringen, die sich nach Frieden sehnen und konstruktiv arbeiten wollen, also nicht so wie die israelische Regierung, und die dann sagen, jetzt muss Schluss sein mit dieser unerträglichen Blockade des Gazastreifens, die Menschen tötet. Das ist der Hintergrund gewesen und ich habe ihm dann auch dieses erläutert, was da eben passiert, dass ich Juden in Kontakt mit der Hamas bringen werde, in Kontakt mit ihm, er ist auch bereit dazu, wir werden 5 Juden sammeln, möglichst aus verschiedenen Ländern, wir wollen mindestens eine Frau dabei haben, das ist auch klar, schön wären 2 oder 3 und dann fahren wir gemeinsam hin, dass die sich ein Bild machen können, wie ich auch, und sagen dann, jawohl, diesem Khaled Mashal trauen wir. Und wir trauen der Hamas, dass sie sich an solche Willenserklärungen hält. Und die Hamas soll eben inzwischen intern beraten, dass sie ihr Manifest ändern. Sie haben es ja zum Februar 18 schon mal geändert oder zum Frühjahr und haben dafür 3 Jahre lang intern debattiert und haben dann da reingeschrieben, sie haben ja nichts gegen Juden, sondern sie haben nur was gegen Besatzer. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass sie das geändert haben. Aber es geht ja für ein Sicherheitsgefühl der Juden, nicht darum, ob man etwas gegen einen hat, sondern ob der eine klare und garantierte Rechtsposition bekommt, wenn es eine Palästinenser-Regierung unter Beteiligung der Hamas gibt. Und an die Hamas bin ich zuerst rangegangen, zum einen, weil ich sie eben kennengelernt habe in früheren Jahren und zum anderen, weil ich weiß, wenn die Hamas eine solche Erklärung abgibt, dann werden andere Palästinenser nicht wagen, irgendetwas dagegen zu sagen, denn die sind im Moment sozusagen die größte, härteste Gruppe an Gegnerschaft gegen Zionisten. Das ist so ein bisschen der Verfahrenshintergrund.
Herr Hostel, welches Programm hat Hamas für die Zukunft? Hat er auch Hamas-Führer Khaled Mashal dazu etwas gesagt?
Nein, ich habe ihn noch nicht gefragt. Was die Zukunft sein soll, darüber sind wir uns ja vollkommen einig. Es muss eben so sein, dass wir verstärkt auf rechtlich denkende Juden zugehen. Wir heißt alle Menschen im Ausland, die an einer guten Lösung für alle Menschen in Palästina ernsthaft interessiert sind und die, wie ich auch, eben sagen, Grundlage einer Lösung muss sein, dass keinem Juden ein Haar gekrümmt wird. Und das war auch ein wichtiger Punkt in unserem Gespräch, dass ich ihm gesagt habe, ich bedanke mich, dass wir dieses Gespräch führen können, denn was ich hier von Hamas verlange, ist geradezu pervers, ja. Diese Menschen werden gequält, sie werden ausgehungert, man lässt sie dursten, und das ist ganz offiziell erklärt die israelische Politik, und von diesen unterdrückten, im KZ gefangenen Menschen verlange ich im Prinzip Garantien für ihre Unterdrücker. Oder Menschen, die leben in dem Staat der Unterdrücker, für Israelis, für Juden in der Region. Und das kommt mir tatsächlich pervers vor, aber das ist der Weg nach vorn. Das ist der Weg dahin, dass es zunächst eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Aber ich bin eben ein Anhänger einer palästinensischen Ein-Staaten-Lösung. Und das heißt im Prinzip, dass in ganz Palästina das Recht eines jeden Bürgers, das gleiche Recht auf eine Stimme gilt und ein volles Rückkehrrecht der Palästinenser. Und dann allerdings steht Palästina unter muslimischer Regierung und nicht mehr unter zionistischer. Und das ist der Beginn, wie soll man sagen, einer Friedensregelung im Nahen Osten. So muss das aussehen. Danach wird der ganze Nahe Osten, wird die arabische Welt zur Ruhe kommen, wenn dieses unerträgliche und, ich will mal sagen, in der Politik ja leider Gottes inzwischen terroristisch und geradezu schurkenhaft unterwegs befindliche Regime in Tel Aviv, wenn das weg wäre, das wäre eben gut. Und das geht nur, wenn alle Juden sich sicher fühlen können. Ich bin Jude, ich bin in Palästina und deshalb bin ich sicher. Denn die Palästinenser nehmen auf meine Sicherheit Rücksicht, nicht nur, sondern sie schützen mich. Und das ist das Thema. Wir brauchen sozusagen zunächst einmal bei den Unterdrückten eine absolute Änderung ihres Lebensgefühls den Juden gegenüber. Und dann sind sie regierungsreif. So geht das. Die Regierungsreife kommt aus der geistigen Kraft.
Herr Hostel, nun in den USA, die bekanntlich eine sehr wichtige Rolle bei der Zukunft dieser Region spielen. Da ist dort in den USA jemand, der alles andere ist als Pro-Palästinenser. Die sind so Partei und sie wollen nun Dinge durchsetzen in den besetzten Palästinensergebieten, die von keinem Präsidenten der Vereinigten Staaten bislang so einfach verfolgt worden ist. Insofern besteht überhaupt so eine Möglichkeit oder eine Chance, dass man da angesichts dieser amerikanischen Politik etwas bewegen könnte?
Ja. Das ist die entscheidende Frage tatsächlich, lieber Herr Schorkny, wie immer. Ich will Ihnen etwas dazu sagen, das ist ganz furchtbar. Wir haben ja die Beauftragung des Trump, Präsidenten, Schwiegersohnes, Jared Kushner, der selbst ein radikaler, glühender Zionist ist. Und der Kushner-Plan sieht eben zunächst einmal vor, und die USA haben das auch schon angefangen umzusetzen, den Palästinensern ihr von den UN-Resolutionen verbrieftes Recht auf Rückkehr abzuschneiden. die sollen das nicht mehr bekommen. Und inzwischen zahlen eben die USA auch nur noch sehr zögerlich oder gar nicht in das UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerk ein, sodass das Geld fehlt, um diese Menschen zu unterstützen. Und das ist sozusagen die Vorstufe für die Umsetzung dieses Kutschner-Planes. Und mit diesem Plan wollen sie dann letztlich mithelfen, dass Israel die restlichen Palästinenser durch furchtbare Grausamkeiten vertreibt oder jedenfalls genügend von ihnen, bis die Palästinenser im eigenen Land zu einer Minderheit werden. Und dann allerdings ist Gute Nacht Marie für die Zwei-Staaten-Lösung. Israel strebt ganz unverhohlen und offen durch seine Diplomaten, ich sprach also mal irgendwo in Astana mit einem israelischen Botschafter, der mir das auch sagte, wir wollen tatsächlich die Palästinenser dazu bringen, dass sie ihr Land verlassen, denn Palästina gehört eigentlich Israel. Und da streben wir Regelungen mit anderen Staaten an, dass sie die übernehmen, und dann haben wir endlich Ruhe von diesem Volk. So denken die Israelis. Das ist sehr, oder die Zionisten darin jedenfalls. Und das ist eben ein Punkt, da kann man nur dagegen an, wenn man tatsächlich die Unterdrückung und die Verbrechen Israels gegen die Palästinenser offen macht. Aber ich sage Ihnen noch etwas, und das ist tatsächlich neu, und darüber hat bisher noch niemand in dieser Weise gesprochen. Es gibt ja tatsächlich diesen berühmten Jidon-Plan, den Plan eines Groß-Israel, das bis an die türkische Grenze reicht. Und da werden dann eben Libanon, Jordanien und Syrien mal eben mitgeschluckt. Und das reicht nach Saudi-Arabien hinein auf der östlichen Seite und nach Ägypten auf der westlichen. Und das ist also eine unglaubliche, wie soll man sagen, Planerei. Und das mit bloß 6 Millionen Juden in der Region. Und also weiß man, das kann dabei nicht bleiben. Und jetzt habe ich ja ohnehin den Ruf eines Verschwörungstheoretikers, wo nicht eines Praktikers durch Direktkontakte. Ich sage Ihnen, es gibt ja noch eine andere Überlegung, die wir anstellen müssen, weil wir die Geschichte kennen. Es waren ja die Zionisten gar nicht so schrecklich gegen den Adolf Hitler, und sie haben mit ihm glänzend zusammengearbeitet über den berühmten Herrn Eichmann. Und haben mit ihm Geschäfte gemacht und haben ihm Kopfgelder gezahlt, bis Eichmann selbst und vor allen Dingen sein Untergebener und Kassenwart Kurt A. Becher, der nachher in meiner Heimatstadt Bremen lebte mit seinen vielen Millionen, die aus diesen Judengeldern kamen, und war ein angesehener Kaufmann, und niemand hat ihn je verfolgt. Warum wohl? Weil er die ganzen Akten beiseite geschafft hatte, sodass man nicht wagte, ihn anzufassen, wie seinen armen Chef, den Herrn Eichmann, den man einfach hingerichtet hat dafür, dass er diese Geschäfte gemacht hat und zu viel wusste über die Geschäfte der Zionisten mit Adolf Hitler. Und wir wissen ja auch, dass ohne zionistisches Geld Adolf Hitler nie an die Macht gekommen wäre. Da stecken unglaubliche Gelder drin, schon sehr früh. Als Adolf Hitler 1921 für 250.000 Reichsmark den Beobachter kaufte, eine kleine kaputte Zeitung in München, woraus dann später der Völkische Beobachter wurde, da muss man sich auch fragen, woher kam denn dieses ganze Geld? Hunderte Millionen hat Hitler bekommen und hat dafür auch seine kriegerischen Pläne befestigen müssen. Das war alles sehr im Sinne der Zionisten, denn die wussten, nur über einen großen Krieg und über Unterdrückung der Juden bekommen wir genügend Juden in den Nahen Osten, in den künftigen Staat Israel. Und da haben sie sich gerne helfen lassen von den Nazis dabei. Und wir sind ja dabei, wir sprechen oft darüber, es gibt Kriegsplanungen. Wer heute nach Russland fährt, trifft auch lauter Russen, die sich einigermaßen sicher sind, dass der Westen gegen sie einen Krieg vom Zaun brechen möchte. Warum eigentlich? Auch dahinter stecken wiederum zionistische Interessen. Wenn man in Europa einen weiteren Krieg führen könnte, dann könnte man weitere 1 bis 2 Millionen Juden nach Israel bringen, und man könnte vielleicht mit einem geneigten Präsidenten in den USA dazu kommen, dass Juden, die heute ganz arglos in den USA leben, einfach per Dekret gleichzeitig Staatsbürger des israelischen Staates werden, und dann, wenn man gleichzeitig die Rückkehrmöglichkeit der Palästinenser juristisch abschneidet, dann hat man plötzlich eine jüdische und zumindest eine zionistische Mehrheit in diesem palästinensischen Gebiet. Auch das könnte Teil eines Planes sein, was schon einmal geklappt hat könnte ja ein weiteres Mal klappen. Das ist eine Bedrohung. Und auch darüber habe ich mit Khaled Mashal gesprochen. Nun gibt es ja Gott sei Dank, jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage, auch international in den verschiedenen islamischen Staaten genügend Unterstützer der palästinensischen Sache, sodass man hier ganz eindeutig dazu kommen muss, dass die Organisation der islamischen Staaten sich zusammentut und sagt, wir werden jetzt geschlossen aufstehen gegen diese amerikanischen kriminellen Pläne, den Palästinensern in Palästina ihr Rückkehrrecht wegzunehmen und dann allerdings auch gegen jeden weiteren Plan die Unterdrückung und die Konzentrationslagerhaft der Palästinenser in Palästina durch Israel fortzusetzen. Hier muss sehr viel mehr organisierte Tätigkeit kommen und wir haben konkrete Planungen besprochen, wie man tatsächlich auch die Blockade des Gazastreifens beenden kann. Khaled Mashal hat freundlich dazu genickt. Der fand das unglaublich interessant. Das Gespräch hat auch deswegen so lange gedauert, weil er viel zugehört hat. Und ich denke, das ist auf einen fruchtbaren Boden gefallen. Und die Hamas wird sich tatsächlich hier an der Stelle in Richtung der Juden bewegen. Das ist ja auch sehr wichtig, dass wir nicht den Konflikt schüren helfen wollen, sondern dass die Menschen sich im Sinne aller Menschen, im menschlichen Sinne nämlich, einigen. Und das ist ein gutes Miteinander der Religionen und auch, wenn jemand eben nicht religiös ist, der Menschen gibt. Das ist wichtig und ich glaube, dieser Gedanke ist nun im Politbüro der Hamas so angekommen, dass man dort konstruktiv darüber nachdenken kann. Und ich bin heute optimistisch, das wird so werden. Die Hamas wird ihr Manifest ändern und sie wird diese Dinge da aufnehmen. Und das ist ein Riesenfortschritt für eine Lösung des Palästina-Problems, dass endlich einmal ohne weitere Vertreibung, ohne Mord und Totschlag, ohne Folter und Unterdrückung klarkäme. Das wäre ja mal etwas Neues.
Herr Holster, das ist jedenfalls die Politik von Hamas. Wie denkt aber die andere Seite darüber nach, ob das dann reicht für eine Friedensregelung?
Also, es wird natürlich so werden, dass man jetzt, wenn diese Ideen hochkommen, wieder erklärt, das kenne ich schon, das habe ich auch schon gehört, nicht im Februar 18, als da Hamas nun endlich ihr Manifest geändert hatte in dieser vorsichtigen Weise, da hieß es gleich, das ist gar nicht glaubhaft, das ist nur ein schmutziger Trick und die wollen uns reinlegen und wer ist schon Hamas, das sind Terroristen. Tatsächlich ist ja Hamas offiziell in der Europäischen Union und in der NATO als terroristische Organisation festgehalten. Und deswegen habe ich tatsächlich vorgestern eine Presseerklärung herausgegeben, offiziell, in der ich sage, dass mein Eindruck ist, dass nicht die Palästinenser Terroristen sind, sondern dass die Terroristen in Tel Aviv, in Washington und in den NATO-Hauptstädten und der EU sitzen. Das ist ja wohl, fürchte ich, eher die Tatsache, dass in diesen Ländern weltweit Terrorismus finanziert und unterstützt wird. Wie oft haben wir uns über das Thema Syrien unterhalten, aber auch damals über das Thema Libyen und was hat der Westen dort alles Furchtbares getan und wer hat IS gegründet und wer hat Al-Qaida gegründet und sowas. Dieses ist aus Washington heraus passiert mit Drahtziehern unter anderen Regierungen. Das sind ja die Tatsachen. Und hier müssen wir einfach schauen, die Gegnerschaft wird gewaltig werden, aber sie ist ohne jede Grundlage und sie lässt sich überhaupt nur durchziehen, weil unsere Medien gewohnheitsmäßig lügen und auch auf die Dauer werden wir diese Dinge überwinden müssen. Daran wird jedenfalls gearbeitet, ich arbeite daran und tatsächlich auch inzwischen sehr positiv mit den Russen. Gestern habe ich gerade für meine russische Partnerwebsite inforos.ru oder .ru meinen ersten deutschsprachigen Beitrag über den INF-Vertrag geschrieben, nachdem ich vorher über ein halbes Jahr, 8 Monate lang Beiträge auf Englisch geschrieben hatte. Dieser deutsche Beitrag soll dann auch ins Russische übersetzt werden. Das ist der Fortschritt. Und das sind Dinge, die eben langsam kommen und immer mehr interessieren sich auch andere Völker tatsächlich dafür, dass man etwas medial tun muss, damit die Menschen auch andere Informationen hören. Und es geht ja, lieber Herr Scharocki, auch um Ihr Land, um den Iran. Ich meine, wenn es einen Präsidenten der USA gibt, der wie kein anderer den Krieg gegen Ihr Land vorantreiben möchte, dann ist das Donald Trump. Und das ist natürlich ein wichtiger Teil davon, weil der Iran als wichtigste Gegenkraft zum zionistischen Verbrecherregime in Tel Aviv gilt, dass es sehr wichtig ist, offenbar auch ihr Land gewaltig unter Druck zu setzen. Und dazu gehören eben auch die wirtschaftlichen Maßnahmen und auch ein Hineinwirken in die iranische Innenpolitik. Es ist ja jedenfalls ein regelrechter Kampf im 40. Jubiläumsjahr der iranischen Revolution im Gange um das Vermächtnis dieser Revolution. Und die USA tun alles, und das ist eine Masse, weil die mächtig sind und vollkommen skrupellos mit Bargeld und Beziehungen und Möglichkeiten auch der Diplomatie handeln. Es ist klar, dass ein solcher Staat in Schwierigkeiten kommt, intern, wenn die USA in dieser Weise zuschlagen. Was in Venezuela passiert, ist ein beredtes Beispiel. Und ich bin mir sicher, solches Chaos möchte Washington gern auch im Iran einrichten, sodass man den iranischen Bürgern nur raten kann, wachsam zu sein, sich das Beispiel Venezuelas anzusehen und zu sagen, wir machen diesen amerikanischen Unsinn bei uns nicht mit.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharotten.